Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer weiteren Runde vom Altbier oder wie es eigentlich heißt, Podcast.
Klassiker aus dem Übermorgenland, offensichtlich. So.
Da sind wir. Hi. Wieder. Da haben wir uns ein Spiel rausgesucht und jetzt beginnt schon eigentlich der erste dramatische Moment, denn Achtung, ich sage jetzt erstmal, wie das Spiel heißt. Wir sprechen heute über Star Wars Starfighter. Okay, ich bin froh, weil der zweite Teil des Spiels heißt Star Wars Jedi Starfighter. Und ich hatte heute Morgen noch gedacht, Moment mal, was ist, wenn ich das falsche Starfighter-Spiel gespielt habe? Da war ich sehr nervös bis zu diesem Moment. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich kläre das direkt zu Beginn, damit wir hier nicht aneinander vorbeisprechen.
Ohne Scheiß, Dom, ich hatte genau dieselbe Angst.
Also wirklich krass. Jedi Starfighter. Wir hatten hier im Podcast bei The Pod mal die Situation mit Outer Wilds und Outer Worlds. Mhm. Hardcore-Hörerinnen und Hörer wissen längst, was es damit auf sich hatte. Da habe ich original wirklich das falsche Spiel gespielt und vorbereitet. Und erst in dem Vorgespräch, kurz vor der Aufnahme, habe ich erfahren, meine Notizen passen nicht zu dem, was hier gerade gesagt wird. Und dann haben wir das verschoben und es war alles ganz furchtbar. Und seitdem schleppe ich dieses Trauma mit mir herum.
Ja, aber in diesem Fall ist es auch wirklich naheliegend. Weil ich meine, einfach nur ein Wort zu ändern im Titel, das ist ja, wer macht denn sowas?
Ja, und die Irritation geht direkt weiter. Dieses Spiel, ne, also du hast ja mal wieder eine pralle Liste vorgeschlagen an Titeln, denen wir uns widmen könnten, ne, getreu dem Motto dieses Format Spiele aus den jungen 2000ern. Und ich habe das hier, Entschuldigung, das Jahr verlangt seine Opfer. Der Körper löst sich langsam auf. Jedenfalls, ich habe mir diese Liste dann durchgesehen und bin natürlich sofort gestolpert über den Star Wars Begriff.
Natürlich.
Ne? Wir alle wissen, tolles Ding. Und dann aber dachte ich mir, ach ja, guck mal, das hast du ja damals gespielt. Als Kind, ne, saßt du, und Achtung, jetzt kommt gleich die Irritation, ich saß doch von meinem Nintendo 64, da voller Begeisterung Star Wars Starfighter gespielt. Dann haben wir uns drauf geeinigt, das Spiel ich mir gekauft bei GOG, hab's losgelegt und dann gemerkt, upsala, das ist gar nicht das Spiel. Das ist überhaupt nicht das Spiel. Das ist weder für ein N64 erschienen, noch das, was ich als Kind gespielt habe. Naja, ist egal. Ich habe es trotzdem mit Genuss, kleingeschrieben vielleicht, gespielt. Und jetzt können wir hier heute drüber reden.
Ja, also ich nehme an, du hast als Kind Rogue Squadron gespielt oder sowas, gell?
Ich fürchte auch. Es war auf jeden Fall so ein Fliegeding. Und das war richtig gut. Und dann habe ich das hier gespielt und dachte mir, ich erkenne nichts wieder. Liegt das an der Zeit oder an mir?
Ja, ist verrückt. Aber tatsächlich der Hauptgrund, warum ich dieses Spiel vorgeschlagen habe, ist nicht, weil es jetzt so ein spektakuläres Spiel war in meiner Erinnerung. Es ist nicht schlecht und so weiter. Aber da kommen wir ja noch gleich zu. Sondern, weil es halt auch schon wieder in der Bugwelle von Episode 1 mitschwimmt.
Ja.
Und du bist ja nun nachweislich der allergrößte Fanboy von Episode 1. Amtlich also bestätigt, wie ich gehört
Fanboy,
habe.
Fanboy, das ist schon so. Also, ne?
Liebhaber.
So,
Bewunderer. Das
ist Liebhaber.
In den Schlafstreichler.
Sexualpartner. Das sind die Worte, die ich brauche. Fanboy ist mir zu, das spielt mir das zu sehr herunter. Ich brauche die großen Erwachsenenbegriffe.
Natürlich, natürlich. Das ist quasi, wenn du Taylor Swift wärst, dann würdest du einen Song über Episode 1 schreiben.
Ich dachte übrigens am Rande, Taylor Swift wäre eine ältere Dame, die so Klassiker aufgenommen hat in den 60ern und jetzt aus irgendeinem Grund wieder berühmt geworden ist. Und dann habe ich festgestellt, die ist ja im Grunde so alt wie ich und mir ist das überhaupt nicht klar. Und ich in meinem Umfeld, die sogenannten Swifties, also so wie sich die Hardcore-Fans selber nennen, sie haben Überhand genommen. Und ich verwickel ständig Freunde und Freundinnen in Gespräche. Warum ist Taylor Swift so riesig geworden? Also sie setzt mit ihren Live-Konzerten ja ganze Infrastrukturen außer Funktion. Wenn sie irgendwo in der Stadt sich einbucht, dann ist ja die ganze Stadt plötzlich im Pausemodus. Ich find's abgefahren. Nur am Rande, aber ich weiß gar nicht, was da los ist.
Ja, also wir können ausschweifend über Taylor Swift reden. Also ich finde die ganz fantastisch. Die macht großartige Musik. Aber das ist vielleicht ein Thema für ein anderes Kadü, wenn wir über Taylor Swift das Spiel reden oder sowas.
Oh ja.
Nein, ich meine, du bist ja, du magst ja Episode 1 aus Gründen, die halt noch nicht mal George Lucas erklären könnte.
Na,
und ich wollte diese Gelegenheit einfach mal nutzen, um auch mit dir und mit unseren Hörerinnen und Hörern zu sprechen. Was genau ist es eigentlich, was dich und deinen Bart an Episode 1 so fasziniert?
Boah, das ist eine ganze Menge und nur ein kleiner Teil wird von diesem Spiel hier abgedeckt. Im Grunde ist es ganz viel Unterschiedliches. Ich glaube, das führt fast in zu viele unterschiedliche Richtungen, wenn ich das jetzt hier alles erzähle. Aber ich kann ja versuchen, diese Brücke zu schlagen zu diesem Spiel. Mhm. Eine Sache, die mir wirklich gut gefällt an Star Wars Episode 1, ist es, wie es erstmal komplett neue Schauplätze einführt und vorstellt, zum Beispiel eben auch Naboo, dieser wunderschön exotisch idyllische Ort, der von dieser Handelsföderation belagert wird, muss man ja fast sagen. Und was ich da so faszinierend finde, ist, dass Naboo, wie auch viele andere Schauplätze, die in diesen ersten drei Episoden, also der Reihung, der Zählung quasi, Episode 1 bis 3, vorgestellt werden, die haben in meinen Augen alle eine sehr starke eigene Identität. Also Naboo zum Beispiel, dass er in einem scharfen Kontrast zur sehr industrialisierten mechanischen Handelsföderation steht, hat eine ganz eigene Architektur, eine ganz eigene Gesellschaftsordnung und eine ganz eigene Beziehung zu diesen indigenen Gangens da. Und das finde ich so faszinierend, wie es das Entwicklerteam, das Produktionsteam geschafft hat, eine glaubwürdige Kultur zu schaffen, die auch glaubwürdig offenbar eine Vergangenheit hat und Traditionen und Mode und auch verschiedene Waffensysteme, die als typisch Naboo zu erkennen sind. Da sprechen wir zum Beispiel von diesem Naboo Starfighter, den wir in dem Spiel heute auch eine ganze Weile spielen. Ich finde das sehr faszinierend, wie es eben dieses Team geschafft hat, aus dem Nichts quasi, aus der Fiktion heraus, eine Welt zu schaffen mit Naboo eben zum Beispiel, die wirkt wie eine Kultur, die es schon lange Zeit gibt. Das ist ein Grund von vieler, warum ich das sehr faszinierend finde.
Aha, abgefahren.
Ja.
Ja, das ist eine tatsächlich erstaunlich tiefschürfende Erklärung, über die ich noch nie so richtig nachgedacht habe. Das ist, wenn ich halt an Episode 1 denke, und ich muss dazu vorausschicken, ich war zumindest damals, als der Film rauskam und als ich ihn in den Kinos gesehen habe, war ich auch absolut ein Apologet von Episode 1. Ich fand den Film damals super. Ich habe sogar über Jar Jar Binks herzhaft gelacht. So, mich, sie geben auf. Weil Gott, ich habe das zitiert ohne Ende. Aber das Problem, das ich mit dem Film habe, ist, dass ich finde, dass er halt mit jedem Jahr schlechter altert.
Echt?
Ich habe ihn mir jetzt auch in Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal auf Disney Plus angesehen und jetzt mal von den schauspielerischen Leistungen eines Jake Lloyd abgesehen, darüber brauchen wir nicht zu reden, ist es halt einfach das du hast natürlich völlig recht mit der Welt, die erschaffen wird. Mhm. Aber ich persönlich habe ein Problem mit der Geschichte, die in dieser Welt erzählt wird, weil die halt belanglos und stumpf und doof ist.
Mhm.
Das ist mir früher zumindest nicht negativ aufgefallen und das hat mich zumindest nicht gestört. Aber jetzt, wo ich Filme mit einem anderen Auge sehe als noch vor 20x Jahren, muss ich sagen, dass ich den Film nur sehr schwer bis zum Ende ertragen habe. Und das trotz der wirklich coolen Action. Und das große Finale gegen Darth Maul, wo Duel of the Fates im Hintergrund donnert, das ist ja nur Gänsehaut pur. Ist sensationell. Aber dann ist halt trotzdem immer noch Anakin Skywalker und Jar Jar Binks und die anderen Figuren, die mir auf den Sack gehen. Es ist schwierig für mich, mit Episode 1 heutzutage klarzukommen.
Ja, ich empfinde es anders. Ich kann das immer noch sehr gut gucken. Das Einzige, was für mich verloren hat, sind viele dieser 3D-Szenen. Das sieht wirklich mittlerweile aus wie ein Computerspiel. Das fühlte sich damals schon künstlich an. Diese Schlacht der Kampfdruiden da auf diesem Naboo-Feld. Das war damals schon sowas, wo ich mir dachte, es wirkt jetzt nicht wie aus der Welt herausgehobelt, aber sonst, also ich bin da vielleicht in einem eigenen Podcast mal, aber ich fürchte, das führt zu weit vom Spiel weg. Aber was ich eben faszinierend finde, ist eben, und damit kommen wir wieder zu Star Wars Starfighter, dass Naboo zum Beispiel, die hier unsere Fraktion in diesem Spiel ist, deren Seite wir vertreten, dass die eine ganz eigene Stil gefunden hat, was die Raumschiff-Designs angeht, was die Waffendesigns angeht. Die haben eine ganz einzigartige Silhouette, so ganz fließende Strukturen, ganz fließende Oberflächen, inspiriert von dieser Natur auf dem Planeten, da wo sie ihre Kultur errichtet haben. Ich finde das ganz toll. Ich finde, das sind sehr, wie sagt man, ikonische Formen und Farben, die dieser Naboo Starfighter zum Beispiel hat. Das kann man ja wohl wirklich nicht abstreiten. Den erkennt man einfach.
Ja, voll. Genauso wie den X-Wing. Das ist die Silhouette allein. Also die haben bei den ganzen Raumschiff-Designs sehr stark mit Silhouetten gearbeitet. Und die sind halt wirklich extrem stark und eindeutig wiedererkennbar, egal mit was du sie verwechseln könntest. Nee, das ist wirklich super. Also vom Design her, vom Set-Design her, sind das ja alles ganz wunderbare Filme, keine Frage. Aber mich stört halt so ein bisschen der geringe Anspruch an die geistigen Fähigkeiten seiner Zuschauer, den George Lucas offensichtlich hat.
Naja, aber anderer Podcast, ich würde sagen, Wir kümmern uns um Star Wars Starfighter. Also ich fange einfach mal an, das kurz zu verorten. Wir haben schon gesagt, das ist ja ein Raumschiff-Schießspiel. Man fliegt in einer Reihe von Missionen an Bord einer von unterschiedlichen Raumschiffen und kämpft dann gegen böse Ganoven. Das ist im Grunde die Idee. Man ist zeitlich angesiedelt, eben zur Zeit von Star Wars Episode 1, kurz vor der Invasion des Planeten Naboo durch die Handelsföderation. Und man spielt im Wechsel als eine von drei Figuren, die dieses Hauptensemble ausmachen, und versucht an verschiedenen Punkten dieser Belagerungssituation einzugreifen und eben zu verhindern, dass die Handelsföderation diesen Belagerungskrieg gewinnt. Das Spiel erschien 2001 für die PlayStation 2 und ich finde, man merkt es, man sollte es eigentlich auch mit einem Controller spielen. Es gab später eine PC-Version, ich glaube ein Jahr später, ne? Aber ich habe gemerkt, Paul, da kann ich ja direkt mal fragen, die Steuerung, also ich habe das Spiel erstmal angefangen und habe wie so ein Höhlenmensch erstmal auf der Tastatur gespielt mit Tastatur und Maus und habe wirklich gedacht, ich rödel mir hier einen ab, bis ich meinen doofen Starfighter da gedreht habe. Die Maus, ich muss sie viermal um den Schreibtisch rumlegen, um diese Drehung hinzukriegen. Und dann kam ich auf die Idee, Moment mal, ich habe ja hier auch Tasten auf der Tastatur und habe einfach mal die Pfeiltasten benutzt. Das war schon erheblich einfacher. Habe mich dann damit so ein bisschen, ne, so durchgequält. Und dann guckte ich von meiner Tastatur nach links und sah den angeschlossenen USB-Xbox-Controller und dachte mir, was ist, wenn er auch funktioniert? Und habe dann mit dem Controller gespielt. Und das hat erheblich den Spielspaß gesteigert. Also ohne Witz, mit Tastatur und Maus ist es eine Katastrophe, für mich jetzt zumindest gewesen. Aber mit dem Controller, das hat gut funktioniert.
Ich finde es ja erstaunlich, dass du zuerst mit Tastatur und Maus angefangen hast bei diesem Spiel.
Das ist der alte Strategiespieler, weißt du?
Ja, ich merke das schon.
Aus mir raus.
Ich habe ja genau wie du auch die PC-Version gespielt, habe zwar auch die PS2-Fassung mal kurz reingeworfen, der Vergleichbarkeit wegen, aber meinen größten Teil der Zeit habe ich mit der PC-Version verbracht, auch von GOG. Aber ich habe sofort auch zu meinem hier angeschlossenen Xbox 360-Controller gegriffen. Weil das ist, ist mir ehrlich gesagt nicht mal in den Sinn gekommen, dieses Ding mit der Tastatur und Maus zu spielen. Aber das ist ja, das ist für mich so ein typisches Konsolenspiel, das halt auf dem PC umgesetzt wurde. Wobei man allerdings, um mal so eine kurze Brücke zur Entwicklungsgeschichte zu schlagen, sagen muss, dass dieses Spiel ja ursprünglich ein ganz anderes Spiel sein sollte. Mhm. Es gibt im Game Developer Magazine ein ganz wunderbares, ausführliches Postmortem von dem ehemaligen Lead-Programmierer Chris Corey, der da sehr ausführlich beschreibt, wie das Projekt ursprünglich mal geplant war. Und das gab's ja, ursprünglich war das tatsächlich als eine Art Simulation gedacht, in der Tradition von X-Wing und TIE Fighter. Also nicht als schnelle Arcade-Ballerei, sondern reines PC-Spiel, halt auf Episode 1 basierend, aber in der großen Tradition dieser Raumkampfsimulationen von Totally Games. Mhm. Aber es hat sich dann herausgestellt, es gab zwei Probleme. Das eine Problem war, dass kurz nach Beginn der Entwicklung ein Großteil des wichtigen Entwicklungsteams von einer anderen Firma abgeworben wurde und damit einem mal weg war. Er hat nicht genau erzählt, welche andere Firma das war, aber nach der Beschreibung klingt das extrem stark nach John Romero und Ion Storm, die ja seinerzeit mitten in der Entwicklung von Daikatana waren und händeringend alles im Prinzip angestellt haben, was irgendwie mit Computerspielen zu tun hatte. Und diese Situation sollte sich dann halt erst nach ein paar sehr schwierigen Monaten wieder beruhigen, nachdem wieder neue fähige Leute eingestellt wurden. Das andere Problem war dann aber tatsächlich, dass mitten in der Entwicklung von Starfighter die PlayStation 2 herauskam und sich Stantepede als durchschlagender Erfolg herausstellte. Woraufhin dann, ich schätze mal, die LucasArts Finanzabteilung gesagt hat, Kinders, so eine Entwicklung für die PlayStation 2, die bringt uns viel, viel mehr Geld. Macht mal das. Und dann saßen die Entwickler mit ihrem halbfertigen Spiel da, das halt eine Simulation war, und mussten im Prinzip die gesamte Entwicklung von vorn beginnen, auf einer Plattform, von der niemand eine Ahnung hatte von der Firma. Also das war alles nicht einfach und chaotisch, wurde dann aber im Laufe der Zeit halt immer besser und streamlineder. Und in dem Postmortem beschreibt Chris Corey auch, wie sinnvoll das Projekt dann geplant war, nachdem es halt wirklich erstmal auf Schiene war. Und er redet von gut haltbaren kleinen Milestones und nur minimalem Crunch. Also nachdem es einmal lief, dann lief es wohl gut. das andere.
Wobei wir sagen müssen, minimaler Crunch ist auch etwa so wie nur ganz leicht das Bein gebrochen. Also, um das direkt mal einzufangen.
Ja, das ist natürlich wahr. Also, ich meine, es gibt vermutlich halt, keine Ahnung, CD-Projekt Crunch und ja, Indie-Studio Crunch. Ich weiß es nicht, was er genau damit meint. Aber er beschreibt explizit, dass es zum Beispiel gar keine All-Nighter gab. Also das ist ja schon, man nimmt ja jeden kleinen Fortschritt. Ja,
ja, das stimmt wirklich.
Aber ein viel größeres Problem war dann wohl schlussendlich diese typische Geheimhaltungstaktik der Lucas-Firma, die selbst ja intern gnadenlos durchgezogen wurde. Das heißt, was für ein Spiel, das auf Episode 1 aufbauen sollte, natürlich zum Problem wurde, wenn die Entwickler selbst nicht wissen, wie Schiffe oder Landschaften im Film aussehen, die dann auch im Spiel vorkommen sollen. Also das war halt, ich meine, wir hatten das Thema ja schon ein paar Mal, als wir über das Action-Adventure gesprochen haben oder über den Star Wars Podracer.
Ja.
Es war bei jedem Spiel genau das gleiche Problem. Die Entwickler, die in derselben Firma arbeiten, wollen ein offizielles Spiel machen, kriegen aber keine offiziellen Materialien. Es ist halt haarsträubend, aber ja, ne? Geheimhaltungsklauseln, juhu.
Immerhin ist es ihnen gelungen, trotz der turbulenten Entwicklungszeit eine Person an Bord zu kriegen, die Stift und Papier in die Hand nahm, um diese Geschichte zu schreiben oder zumindest auf dem Papier dafür zuständig war. Man weiß ja nie, wie es dann wirklich tatsächlich gelaufen ist, weil es kann sich jeder da hinsetzen, ne, und noch so talentiert, wie er sein will oder sie, und diese Geschichte für ein Spiel schreiben, wenn es dann darum geht, das zu gießen ins Spiel selbst und in die Mechaniken und in das, was das Spiel dann tatsächlich an Platz bereithält, dann kann da ziemlich viel verloren gehen. Warum so viel Vorrede? Weil ich sehe eine starke Dissonanz, ich werde dich auch gleich mal fragen, zwischen der Qualität, sage ich mal, der Geschichte, die erzählt wird, und dem Namen, der dahinter steht, nämlich verantwortlich auf dem Papier war und ist Matthew Jacobs. Und jetzt die Leute da draußen werden den Kopf heben und sagen, um Gottes Willen, meint er etwa den Autoren des Lassie-Films? Ich sage, ja, er hat den Lassie-Film, die Story maßgeblich mitgeschrieben. Ja, wirklich. Außerdem die Young Indiana Jones Chronicles, die jetzt auch nicht super scheiße waren in meinen Augen und Ohren. Und bei der Doctor Who TV-Serie hat er mitgeschrieben. What the fuck?
Aha, das sind ja Credentials.
Hallo.
War er vielleicht auch an Beethoven beteiligt?
Nein, hab extra nachgeguckt.
Oder an Air Bud.
Jetzt kommen wieder die alten Filme, dafür bin ich zu jung.
Ja, aber ich habe diesen Namen noch nie gehört und diese Filme, die du mir jetzt nennst, das ist halt, das klingt irgendwie nach Direct-to-DVD-Kram.
Aber Lassie, der berühmteste Hund der Neuzeit.
Aber ja, halt in der 60er-Jahre-Serie vielleicht. Aber ein Lassie-Film, das hat doch damals schon keine Sau interessiert. Außerdem, ein Lassie-Film, was schreibst du dann? Das Drehbuch besteht aus zwei Bierdeckeln. Auf dem einen steht, Tim ist in den Brunnen gefallen. Auf dem anderen steht, oh, eine Goldmine, lass sie uns erkunden.
Naja, jedenfalls die Ambition, weiß ich nicht, von diesem Typen, die hat sich jetzt nur noch so in Teilen wiederfinden lassen, zumindest in meinen Augen im Spiel, weil wir haben es ja schon zu Beginn kurz gesagt, das fand ich aber eigentlich ganz nett, die Geschichte wird erzählt im Grunde von drei Hauptfiguren, die immer sich so ein bisschen das Erzählzepter in die Hand geben, es sind Piloten, Pilotinnen, die an verschiedenen Enden des Universums da gegen die Handelsföderation kämpfen und dann auch mal zusammenfinden, ich find's schon nicht übel, aber ich musste jetzt auch sagen, um das direkt mal vorwegzunehmen, ich habe das Spiel jetzt nicht wegen der Story gespielt. Also es war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, okay, krass, ich bin echt gespannt, was passiert, wenn ich die vier Schutzgeneratoren kaputtgeschossen habe, was ich als nächstes dann als Zielscheibe bekomme. Ich behaupte einfach mal, die ging's ähnlich.
Mir ging's ja sehr ähnlich. Und zum anderen halt die Inszenierung der Story ist halt auch so typisch früh 2000er. Meine Güte, die Renderfilme. Ich habe mir ja auch in Vorbereitung auf diesen Podcast einige der Tests der damaligen Zeit durchgelesen. Und unter anderem hat unser geschätzter Kollege und Freund Jörg Leubel das Spiel für 4Players getestet. Und er nannte die Renderfilme in seinem Test seinerzeit noch herrlich animiert. Und wenn man die sich heute ansieht, es ist also die stocksteifen Figuren, diese Totenmasken als Gesichten, diese super simplen Kamerabewegungen. Also ich meine, ich kann mir schon noch vorstellen, dass das damals aussah wie Fotorealismus, aber das ist jetzt halt auch schon wieder 22 Jahre her. Und das heute zu sehen, uiuiuiuiui.
Ja, wie war das denn eigentlich bei dir? Das wollte ich auch noch fragen, bevor wir so richtig reingehen. Hast du das Spiel damals irgendwann mal gespielt? Wir haben ja hier in der Reihe mittlerweile schon festgestellt, im Grunde hast du alle Spiele getestet für 4Players. Das ist ja jedes Mal hier so. Ja. Aber hier, wie du schon sagtest, ich habe den Test ja auch vor, da war es Jörg Leubel.
Da war es Jörg, genau.
Was ist denn mit dir los gewesen?
Ja, es tut mir wahnsinnig leid. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich damals, als dieses Spiel ursprünglich rauskam, also auf der PlayStation 2 noch gar nicht bei 4Players war.
Oh.
Ich glaube, ich kam erst kurz danach dazu, weil ich erinnere mich sehr deutlich, dass ich halt in der Redaktion die Xbox-Fassung gespielt habe.
Ja.
Also die dann halt Ende 2001 erschien. Aber halt auch nicht zum Test, sondern einfach nur, weil sie da war und mich das Thema interessiert hat. Aber das war mein bis dato, also auch bis heute, ehrlich gesagt, einziger Kontakt mit diesem Spiel, dass ich das damals gespielt habe.
Mhm. Ja, abgefahren. Na gut, wollen wir reintauchen?
Bitte.
Ich weiß gar nicht, wo fangen wir denn da an? Also ich habe ja schon, vielleicht weil wir das schon so angerissen haben mit der Steuerung vielleicht, oder willst du lieber über die Geschichte zuerst sprechen? Ach,
die Geschichte spielt doch überhaupt keine Rolle, das ist völlig wurscht. Ich glaube, es ist am einfachsten, dass wir mal schnell zusammenfassen, was ist das eigentlich für ein Spiel?
Ja, bitteschön.
So, ja. Also der Name ist ja eigentlich schon relativ eindeutig Starfighter. So, das heißt, das Ganze spielt an Bord verschiedener Raumschiffe. Du hast ja schon sehr richtig gesagt, man spielt verschiedene Figuren. Ergo, diese drei Figuren haben auch verschiedene Raumschiffe. Und die steuern sich auch ein bisschen anders. Das eine ist schneller, aber leichter bewaffnet. Das andere ist schwerer, träger, aber hat halt, keine Ahnung, Hiroshima an Bord. Und mit diesen Raumschiffen fliegt man 14 Missionen, die strikt linear hintereinander angeordnet sind, wie eine Perlenkette. Das macht man 3, 4, vielleicht 5 Stunden lang. Es ist wirklich kein besonders langes oder auch schweres Spiel. Und was man in dieser Zeit macht, ist den Feuerknopf mehr oder weniger pausenlos gedrückt halten. Es ist eine Art Wing Commander, nur halt ohne das Ganze drumherum oder beziehungsweise nur sehr abgeflacht davon. Es ist ein super simples Wing Commander. Man nimmt den Gegner ins Visier und dann kriegt er halt Laser oder Laserbomben in die Fresse. Das war's. Jede Mission bietet mehrere Hauptziele, die erfüllt werden müssen. Also zum Beispiel Transporter beschützen oder bestimmte Mengen an Gegnern ausschalten. Aber es gibt halt auch noch jede Menge optionale Missionen. Die werden auch zum Start einer Mission aufgelistet und die sind dann halt meistens Timing gebunden oder da muss man halt auch mal links und rechts vom Hauptweg fliegen, um irgendwelche Drohnen abzuschießen. Das gibt dann halt Medaillen und Extras, wenn man die erfüllt, aber die Missionen, also zum Missionsabschluss sind diese nicht nötig. Und das war's im Großen und Ganzen. Das Ganze spielt hauptsächlich im Weltraum, aber es gibt auch einige Missionen, die spielen auf Planetenoberflächen. Es war sogar ursprünglich mal geplant, das Ganze nahtlos zu machen, dass man vom Weltraum zum Planeten und zurückfliegen kann. Das war aber technisch auf der PS2 schlicht nicht möglich oder zumindest nicht sinnvoll möglich. Deswegen wurde es gestrichen und halt in Einzelmissionen aufgeteilt. Aber ja, das war's. Das ist ein eher simples Arcade-Ballerspiel, würde ich sagen.
Das ist es. Im Detail sind noch so mal ein paar Sachen dabei, die mir richtig gut gefallen und ein paar Dinge, die mich super irritieren. Das ist vielleicht auch noch wert, darüber zu sprechen. Ich fange mal an beim Menü. Da war ich ja entzückt. Also,
natürlich,
ich muss es kurz ansprechen, weil ich kann mir vorstellen, 90% der Leute kotzen, wenn sie das sehen. Man kann es nicht anders sagen. Ich fand es ganz entzückend, weil man könnte sagen, das Hauptmenü gibt Übersicht auf zugunsten des Flares.
Ja.
Weil was da nämlich passiert, man hat ein Radialmenü, das ist schon mal geil. Und dann, jetzt kommt der Knaller, na klar, auf Englisch und so steht, was man hier machen kann, Optionen, Spielen und so weiter, aber das Ganze ist quasi noch untertitelt mit, und jetzt oute ich mich als vielleicht gar nicht so Hardcore-Star Wars-Fan, mit dieser typischen Star Wars Schrift, so. Das ist also nicht das Schrift, was man von diesem Crawler-Intro kennt, sondern ich meine die fiktive Sprache, die in dieser eigenartigen Sci-Fi-Runenschrift gehalten ist, die unter jedem dieser Menüpunkte nochmal quasi untertitelt. Und das raubt diesem Menü so viel Lesbarkeit und Übersicht. Aber ich find's geil. Also es ist halt einfach, man denkt sich, ah, oh, mega, ich bin hier gerade in so einem Arcade-Laden mitten auf Naboo, ne? Die Stadtwache sucht nach mir, ist illegal hier, aber ich mach das einfach. Das fand ich toll. Aber ich bin mir sicher, du saßt davor und hast du richtig dieses Geräusch gemacht, so, oh. Oder?
Scheiße, ich werd berechenbar.
Na?
Ja, also es ist halt, also ich stimme dir völlig zu, es sieht stylisch aus. Aber von der Bedienbarkeit ist das halt wirklich ein Kaktus, in den man greift.
Ja.
Das ist furchtbar. du rollst halt nach links, du rollst nach rechts. Das Ganze ist tatsächlich auch noch in einer Flash-Version für die PlayStation 2 ursprünglich programmiert worden. Also daher. Und okay, in den 2000ern war Flash noch das große Ding, aber aus heutiger Sicht ist das halt wirklich, ach, du greifst in so einen Güllehaufen und es kommt eine Handvoller Flash bei raus.
Naja, dafür klingt dieser Güllehaufen toll, das möchte ich auch sagen. Also klar, ne, offizielle Musik, das sowieso dabei, die Soundtracks und Sounddesigns, klar, ne, wer Star Wars mag, mag auch dieses Spiel. Aber, also was das Hören angeht, aber was ich hervorheben möchte, mir gefällt und gefiel sehr die Qualität der Synchrosprecher und Sprecherinnen, im Englischen zumindest. Mhm. Ich finde wirklich, das ist ja immer so schwierig bei Spielen dieser Art, wenn es darum geht, eine Dramaturgie aufzubauen. Du guckst halt die ganze Zeit auf deinen Stahlkoloss da im Weltall. Und dann ist es schwer, so ein Gefühl zu bekommen von, oh, weiß ich nicht, Annika, die gerade mit mir spricht, ich finde die sehr nett und habe irgendwie Sorge, was mit ihr passieren könnte. Es fällt schwer, diese Verbindung aufzubauen, wenn du nicht Annika siehst, sondern nur ihr Raumschiff oder vielleicht sogar nur ihre Stimme hörst, weil das ist einfach die Natur dieser Art Spiele. Man hat wenig mit den Personen, aber mehr mit ihren Raumschiffen zu tun. Und deswegen müssen ja Synchrosprecher und Sprecherinnen diese Emotion in die Stimme legen, damit man so ein hauchendes Gefühl hat von, okay, mir ist wichtig, was mit dieser Person ist, ich bin involviert und ich finde, über weite Strecken, das gelingt dem Spiel hier.
Ja, das stimmt. Also dafür, dass die Story halt Quark ist, wird sie zumindest gut rübergebracht. Ja, die Sprecher, die leisten einen guten Job. Ich habe mir die deutsche Version leider auch nicht angeschaut. Es gibt sie auf der PlayStation 2, aber ich habe die englische hier. Und von daher, wer weiß, ob die was taugt. Aber naja, wenn ich nach den Erfahrungswerten gehen müsste, dann würde ich die Qualität der frühen 2000er Übersetzungen eher nicht so hoch einordnen. Aber naja, was weiß ich schon.
Dann war ich außerdem angetan von, wie sage ich das? Also zum einen, du hast es schon gesagt, das ist halt wirklich so ein Arcade-Ding, die Missionen, die man da spielt, die drehen sich eigentlich immer nur darum, entweder zu sagen, hier schieße 14 Dinge ab oder sie sagen, hier schieße 14 Dinge ab und beschütze dabei diesen Frachter. Das ist so im Grunde die Essenz des Missionsdesigns. Ich glaube, da gibt es wenig Ausläufer, manchmal noch mit dem Zeitlimit, meistens nicht zum Glück. Und das ist erstmal, wo ich mir denke, okay, ist jetzt wirklich nichts Besonderes. Es fühlt sich wirklich sehr arcadey an und jetzt wenig interessant. Aber was ich toll finde, es gibt dann trotzdem immer noch so optionale Ziele, die das so ein bisschen knackiger und interessanter machen. Ich zum Beispiel, das ist so eine ganz kleine Kleinigkeit, vielleicht klammere ich mich da auch an einem Strohhalm in einer Lavaflut, aber direkt in der ersten Mission, so eine Art Tutorial, der lehrt dich deine Anweiserin, wie du dieses Flugzeug, diesen Naboo Starfighter eigentlich zu fliegen hast. Und dann gibt es so einen Moment, wo du dann in verschiedenen kleinen, so einem Canyon fliegst du rum und musst dann in so einem kleinen Canyon Arena, musst du dann gegen so Roboter kämpfen und dann sagt sie, good job. Und jetzt folge mir zur nächsten Arena und dann sagt sie aber, wer zuerst da ist, gewinnt. Das ist quasi eine optionale Mission, ne?
Ja.
Die musst du nicht gewinnen, aber das gab dem Ganzen so einen kleinen Esprit. So, ne? Sie als Charakter hat sich dann so ein bisschen dargestellt. Ich hatte so einen kleinen Anreiz, das fand ich ganz nett.
Ja, das hat Spaß gemacht. Das ist wirklich auch ein schön gemachtes Tutorial. Es ist zwar ehrlich gesagt nicht ganz leicht, weil du bist von Anfang an gezwungen, in einem sich ständig bewegenden Flieger durch einen relativ engen Canyon zu manövrieren. Aber es hat mich positiv an einen meiner alten Lieblinge erinnert, nämlich Comanche, Operation White Lightning aus dem Jahr 92. Weil man beginnt da die allererste Trainingsmission direkt gegenüber von einem kleinen Graben. Und es ist sehr eindeutig, was das Spiel dir da sagen will. So, du hast hier diesen geilen, gelenkigen Helikopter, flieg mal durch diesen Graben, ohne anzustoßen. Ja. Und das hat mich ein kleines bisschen daran erinnert.
Comanche habe ich nie gespielt. Ist bisher noch auf der Liste der noch nachzuholenden Titel. Ich kenne ihn natürlich, ne? Aber habe ihn nicht gespielt.
Ja, naja. Dann haben wir schon den Titel für die nächste Folge hier.
Ja, immerhin. Also genau, das finde ich ganz nett, aber auch da habe ich dann auch gemerkt, es ist halt nicht ein Spiel, was du natürlich wegen seiner Geschichte oder Dramaturgie in diesen Missionen spielst, sondern es ist so eine spielmechanische Herausforderung. Und dafür, und da will ich auch mal gerne wissen, wie so dein Eindruck war, dafür ist das Spiel relativ leicht. Also nicht leicht im Sinne von Babykacker, aber ich habe es auf mittleren Schwierigkeitsgrad von dreien gespielt und hatte ehrlich gesagt jetzt keine Probleme. Es ist dann eher so ein Geduldsding. So. Also ne, Gegner greifen an, alles klar, schieße ich ab und zu mal ausweichen, neuen Anlauf sozusagen nehmen, neu schießen. Aber in Bedrängnis geriet ich da eigentlich nicht. Spätestens als ich diesen Xbox-Controller in der Hand hatte, ging das eigentlich ganz gut.
Mhm. Ja, geht mir ganz genauso. Ich habe es auch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt, also den mittleren von dreien. Und habe auch also keine ernstzunehmenden Probleme gehabt mit diesem Spiel. Also ist welcher war denn dein Lieblingsflieger von den dreien?
Ja, also wahrscheinlich wirklich der Starfighter. Einfach nur, weil ich finde, er sieht am besten aus. wirklich total stylisch. Ich komme aber auch am besten, das ist eine schöne Brücke, zurecht mit dem Primärfeuer, was der da so abfeuert. Das ist dieses durchgehende Abschießen. Dieser durchgehende, immer wieder dieses dim, 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 dim. Das funktioniert gut. Ja. Und da, das ist eine schöne Brücke, die Raumschiffe, die man sonst noch so steuert, die unterscheiden sich durchaus voneinander. Jetzt weniger in ihrer Art und Weise, wie sie sich denn durch den Raum bewegen, aber vor allem in ihrer Art und Weise, wie sie schießen. Also gibt dann auch einen, ich glaube, das ist sogar der erste andere, den man dann spielt, der hat so eine Art, ja, langsames Laserschussprojektil, das zieht so ein bisschen nach, beziehungsweise man muss nachziehen, um fliegende Gegner wirklich zu treffen. Das fand ich ganz nett, dass man da so ein bisschen Varianz reinbekommt. Außerdem, das Interface verändert sich, man sollte sagen, natürlich, aber es ist ja trotzdem schön, je nach Flieger, den man da fliegt, also man hat diese Anzeigen, die eigenen Munitionsvorräte und die Schutzschilde und Lebensbalken des Gegners immer eingeblendet und die Designs dieser Einblendung ändern sich je nach Flugzeug, das man fliegt. Und das finde ich auch ganz nett.
Ja, das ist eine nette kleine Geste. Fand ich auch.
Wer war denn dein Liebling?
Der Pirat, Nym, der dieses langsame Schiff fliegt. Also allein schon für den Namen, Havoc.
Ja.
Das ist doch wunderbar. Aber der hat halt so dieses geile, fette Dauerfeuer. Da geht's halt die ganze Zeit. Und ja, sowas kommt natürlich einem rabiaten Menschen wie mir sehr entgegen.
Aber weißt du, was ich abgefahren fand? Und da bin ich so ein bisschen ratlos, warum das in so einem Spiel fehlt. Und ich konnte es ja auch gar nicht glauben. Ich habe dann extra nochmal die PDF-Anleitung wie so ein Honk nachgelesen. Es gibt keinen Radar. Oder? Es gibt eine Art, das Spiel schaltet quasi auf und sagt, hier, Achtung, rechter Bildschirmrand, von dort kommen neue Gegner, aber du hast nicht diesen Übersichtsradar, der dir so in Pünktchenform anzeigt, wo gerade hier noch ein Gegner ist.
Ja, also es gibt rechts unten auch noch so eine Art 3D-Radar.
Was echt?
Ja, es ist ein 3D-Pfeil, der auf das aktuelle Hauptmissionsziel zeigt, aber ich habe keine Ahnung, wie man den lesen soll.
Nee, das ist auch Quatsch. Also
ich glaube es nicht.
Der soll irgendwie, glaube ich, helfen in diesem 3D-Raum, ne, der vielleicht im Jahr 2001 ja auch vielleicht noch ein bisschen neuer war, ne, dass man hilft, die Orientierung quasi im Raum zu behalten, wo es oben, wo es unten. Aber hilfreich fand ich den nicht. Hab den völlig ausgeblendet, deswegen war ich gerade zu überrascht.
Ja.
Aber es fehlt halt, ne? Es fehlt der Radar. Ich hatte Missionen, wenn die wirklich in diesem schwarzen Weltall spielen. Übrigens, ich fand die Skybox ganz schön. Ich finde, man kann sich das angucken, oder?
Also, ja, doch. Also gerade diese schönen bunten Nebel und Asteroidenfelder, das sieht schon im Weltraum ganz nett aus.
Du, und dann ruft da jemand, Achtung, Piraten. Und ich beuge mich vor an meinen Bildschirm, ne? Die Brille nochmal zurechtrücken, öffne halb den Mund, weil man bekanntermaßen noch besser sehen kann.
Logisch.
Atme durch den Mund und frage mich, ich sehe sie leider nicht. Könnte mir jemand einen Tipp geben, wo sie sind? Weil ohne Witz, wenn die ein kleiner, irgendwie ist es ja auch realistisch. Andererseits denke ich mir, nein, so ein Naboo Starfighter hat doch wohl ein Radar an Bord. Das kann ja wohl nicht sein. Ich habe wirklich Probleme gehabt, die manchmal einfach zu entdecken. Das war nichts, wo ich mir dachte, ich breche das Spiel deswegen ab, aber ich merkte ganz doll, wenn die Funktion noch da gewesen wäre, wäre das eine viel flüssigere Spielerfahrung gewesen, weil ich bin ganz oft, also vielleicht liegt es ja auch wirklich an mir, aber in diesem luftleeren Raum rumgewabert in quasi Schrittgeschwindigkeit und habe einfach nur geguckt, wo sind sie denn jetzt? Alle schreien um Hilfe, aber ich sehe sie nicht, ich weiß nicht, wo ich schießen soll.
Ja, das ist tatsächlich ein Problem, weil die Orientierung ist da echt nicht leicht. Ich habe mir dann irgendwann damit beholfen, dass ich mich immer nur in der Nähe von diesen Großschiffen oder Transportschiffen aufgehalten habe, die ja regelmäßig von den Angreifern attackiert werden.
Ja.
Und das heißt, die werden dann schon früher oder später irgendwie ankommen und angreifen. So, ja. Und das hat dann funktioniert.
Ja, ja, ja.
Aber ja, das ist, also gerade im Weltraum, wo du halt auch wirklich viel Bewegungsfreiheit hast. Man muss ja sagen, es gibt ja keine, ja, das klingt im Weltraum zwar blöd, aber es gibt keine Level-Schläuche oder sowas, sondern du kannst schon relativ weit in alle möglichen Richtungen fliegen. Ja. Aber das bedeutet halt auch, dass du dich weit von deinem eigentlichen Ziel entfernst, dass du dann halt einfach nichts zu tun hast.
Mhm. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Es gibt Missionen, wie zum Beispiel das Tutorial, aber auch einige andere, wo du in einer ganz kleinen Arena bist und wirklich wenig Raum hast, eigentlich die Endlosigkeit des Weltalls auszunutzen. Mhm. Dann gibt es aber auch Missionen, in denen du wirklich im Weltall unterwegs bist und wie du beschrieben hast, die dann so vorstellst, wow, ich verstecke mich jetzt in einem Asteroidengürtel und komme dann nochmal von ganz weit entfernt angeflogen. Das funktioniert irgendwie auch nicht, weil in meiner Vorstellung folgt mir dann die KI, die dann ne, Jagd auf mich macht, aber in Wirklichkeit ist denen das scheißegal. Also die machen einfach ihr Ding und ich verstecke mich dann in irgendwelchen Asteroiden und finde im schlimmsten Fall nicht mal mehr zurück, weil ich diesen Radar nicht habe. Also was ich damit sagen will ist, ich wurde nie so warm während des Spielens mit der Größe der jeweiligen Schlachtfelder, sage ich mal. Manchmal, also entweder waren sie mir zu klein, dann fühlte ich mich arg beschränkt in meinen Möglichkeiten, wie ich mich bewege. Manchmal waren sie mir zu groß, wo ich mir dachte, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wo ich wirklich jetzt hinfliegen soll.
Mhm. Ja, ganz generell ist halt auch die Spielerführung auch, also vielleicht befriedigend eher ausreichend bis mangelhaft. Weil du hast zwar deine Missionsziele, die du am Anfang der Mission erhältst, aber es, dann wirst du normalerweise in das Spiel geschmissen mit dem Spruch, ja, jetzt mach mal. Und dann musst ich hatte zum Beispiel jetzt gerade eine Mission gestern, wo du eine Piratenbasis verteidigen musst gegen angreifende Gegnerwellen. Und das ist diese Wellen, die lassen sich halt Zeit, die kommen nicht hintereinander. So, das heißt, du hast halt eine Welle weggerotzt und danach ist halt eine Minute Ruhe und ich hatte das Gefühl, was mache ich falsch? Bin ich jetzt gerade einem Bug aufgesessen und sowas? Ich hatte nichts zu tun und dann irgendwann kam die nächste geskriptete Welle und dann war alles wieder gut. Vielleicht war es auch ehrlich gesagt ein Bug, dass die halt so lange gebraucht hat. Aber ich hätte mir halt wirklich gewünscht, dass ein bisschen mehr, vielleicht bin ich verwöhnt, aber ich hätte mir wirklich gewünscht, dass ein bisschen mehr Führung drinne wäre. Aber das ist halt, man darf nicht vergessen, das ist ein 22 Jahre altes Spiel.
Ja, das stimmt.
Da darf man keine UI-Maßstäbe von heute direkt anlegen.
Wenn man böse sein wollte, könnte man sagen, diese Pausen sind drin, um die Spielzeit ein bisschen zu erhöhen. Weil ich war ganz schockiert. Ich habe es nicht komplett durchgespielt, aber doch ziemlich weit. Und das ging erstaunlich schnell. Und dann habe ich mal geguckt, ne? Also ich sah auch schon, Jörg Leubel hat damals schon geschrieben, das Spiel ist zu kurz. Also es ist einfach so schnell durchgespielt. Es sind ja auch ein bisschen mehr als ein Dutzend Missionen. Also, ne? Und ich habe dann mal geguckt, wie lange dauert so ein Longplay auf YouTube. Das ist natürlich immer noch mal ein bisschen verzerrt, weil da spielen wirklich Profis, die sich auskennen, das Spiel einmal in einem Rutsch durch. Gibt aber ja trotzdem so ein Gefühl für, im optimalen Fall, wie lange brauchst du. Und das Longplay, das ich gesehen habe, 2,5 Stunden.
Ja.
Dann war das Ding durchgespielt. Und ich finde, das ist schon zackig, ehrlich gesagt. Oder?
Ja. Ja, zumal, wenn du das Ding durchgespielt hast, was machst du danach noch? Du hast noch höhere Schwierigkeitsgrade? Ja. Okay. Du hast noch den ganzen Bonuskram, den du über die optionalen Missionen machen kannst? Na gut, meinetwegen. Wenn du die PlayStation-Version hast, dann hast du wenigstens, also und die Xbox-Version, dann hast du wenigstens noch einen Multiplayer-Modus. Dann kannst du halt mit einem Kumpel gegeneinander antreten, was die PC-Version aus unerklärlichen Gründen leider nicht hat. Aber so richtig wahnsinnig gehaltvoll ist Starfighter leider nicht. Und wenn man halt, ich meine, du machst ja in den Missionen auch, das hast du ja auch schon beschrieben, mehr oder weniger die ganze Zeit das Gleiche. Also es ist jetzt wirklich nicht das abwechslungsreichste Spiel aller Zeiten.
Ja, nee, finde ich auch nicht.
Und insofern war ich halt wirklich erstaunt darüber, was das Ding zum Teil für Wertungen gekriegt hat.
Ja, erzähl mal, ich saß aufrecht, als ich das gelesen habe.
Ja, also gerade international, da ist es so zum Teil so dermaßen durch die Decke gegangen, das war der Hammer. Also gerade die Erstveröffentlichung der PlayStation 2 Version, die hat auf Game Informer 9,5 von 10 erhalten. Mhm. Bei Eurogamer 9 von 10. Bei IGN 9 von 10. Also das war der Hammer. Und auch hierzulande, wo dann halt meist die PS2 oder PC Version getestet wurde, 4Players, wie gesagt, Jörg Leubel 82%. In Maniac von Ulrich Deppberger 81%. Ein bisschen drunter sind dann halt PC Games und GameStar. Mit Harald Wagner gibt 76%. Peter Steinlechner gibt 74%. Aber das ist dann auch schon ehrlich gesagt das untere Ende. Mhm. Also so richtig schlechte Wertungen hat das Spiel nirgendwo erhalten. Ich meine, das verdient's ja auch nicht. Das ist ja kein schlechtes Spiel.
Ja.
Aber diese krasse Ausnutzung der oberen Decke, die hat mich schockiert. Also das...
Ich hatte überlegt, vielleicht, dass in dieser Zeit auch viel Crap erschienen ist, was die Star Wars Lizenz hatte und man dann froh war, um mal wieder ein richtig gutes, vielleicht deswegen die vorauseilende Freude mit den hohen Wertungsbögen. Dann aber dachte ich mir, ist ja auch Quatsch, es erschien ja auch da schon zu dem Zeitpunkt, dass offizielle Star Wars Episode 1 die dunkle Bedrohung Computerspiel, das ja, wie wir ja wissen, fantastisch war, ne? Figuren des Ensembles da durch die Welt steuern, daran kann es nicht gelegen sein. Aber ne, wer weiß, da gibt es wahrscheinlich, also es gibt viele mögliche Gründe, man müsste sich nochmal angucken, wer hat das eigentlich getestet, sind das vielleicht auch Arcade-Fans, die sich denken, Mensch, guck mal, Spiel wie in der Spielhalle fast schon, freut mich, tolle Wertung oder so, ich weiß es nicht.
Also was ich halt an diesem Punkt gerade also so explizit nicht verstehe, ist, dass das Spiel ja per se nichts Besonderes ist. Ja. Also diese Art von Arcade-Shooter, die gab es ja schon länger. Ich meine, halt so Spiele wie, also es ist Descent zum Beispiel aus dem Jahr 95, das war ja noch tausendmal komplexer als Starfighter. Aber auch eher einfachere Dinge wie Colony Wars zum Beispiel oder Forsaken, die gab es ja da auch schon eine ganze Weile. Und ich meine, die Vergleichbarkeit war da. Und im Vergleich halt zu diesen wirklichen Ausnahmetiteln ist Starfighter halt okay, aber nicht spektakulär gut. Und ich muss mich wirklich wundern, wo diese extrem hohen Wertungen herkamen im Vergleich zu den Spielen, die schon existierten. War es der Star Wars Bonus oder war es die für die damalige Zeit wirklich sehr gute Präsentation? Also gerade der Eurogame, also nee, der IGN-Test, der kommt ja aus dem Schwärmen nicht heraus, was die spektakuläre Grafik angeht. Und das war die PS2-Version, die auch noch geruckelt hat, wie Sau, zwischenzeitlich. Also schon komisch. Vielleicht war der Episode Episode One Hype noch so ein bisschen im Hintergrund.
Das kann halt auch sein, ne? Und ne, genau dieser Star Wars, ich sag einfach mal Bonus, weil wir haben ja vorhin schon gesagt, die Musik ist natürlich mit dabei. Wird auch gnadenlos direkt schon im Tutorial mit
ja, voll. Beste,
also völlig ohne Sinn und Verstand wird da einfach der Soundtrack rausgeballert. Weißt du, wo im Film so die Nuancen, weißt du, da hat man sich die Stücke ganz genau, ne, komponiert für die einzelnen Szenen, eine Dramaturgie aufgebaut und hier direkt Tutorial Duel of the Fates.
Fand ich aber geil.
Ja, na klar, wir sind im Tutorial. Ja. Also Leute, das ist doch Quatsch.
Ja, wie viel besser kannst du noch werden als das Tutorial?
Ja, das ist halt der Service, ne? Die Leute wollen ein Star Wars Spiel, also kriegen sie auch den Star Wars Soundtrack direkt ins Ohr reingeschoben, sobald es nur geht.
Mit Anlauf.
Ist schon okay. Aber ja, wahrscheinlich hilft das halt auch der Wertung, kann ich mir vorstellen, ne? Dass halt Leute dann sagen, na, ist doch geil. Kann ja richtig schön Star Wars spielen.
Ja, ja. Yes. Es, man muss halt wirklich dann sich 20 plus Jahre in die Vergangenheit versetzen und dann halt, du hast dieses Spiel, bei dem du halt mit diesen geilen, schnittigen Maschinen in richtig geiler Grafik Piu-Piu machst, um ja. dich herum donnert dieser geile Soundtrack, die Renderfilme sind herrlich animiert, wie ich gehört habe. Ja, ich glaube, da kann man schon, also konnte man schon richtig gut drin versinken, damals. Aber ist halt heute mit einigen Jahren Abstand dann doch eher schwierig nachzuvollziehen, wo diese krasse Faszination herkam. Wenn das ja. Ding halt pausenlos 70er oder niedrige 80er geerntet hätte, hätte ich gesagt, ja, kann ich absolut unterschreiben, genau so würde ich das auch einschätzen. Das ist halt ein guter, okayer Titel, der auch heute noch Spaß macht. So ist es ja nicht. Das ist, man kann das Ding fluffig wegspielen heute, aber da ist halt kein Fleisch dran.
Es ist wirklich der Inbegriff von, ja, schon okay, ne? Es war nichts dabei, vom Radarfeld abgesehen, wo ich mir dachte, das stört mich jetzt erheblich. Man kann das so runterspielen, ne? Und man kann es ja auch mal sagen, kostet jetzt aktuell noch sowohl auf Steam wie auch als GOG 5,89. Du, also da habe ich mich schon um mehr Geld betrogen gesehen.
Ja, voll. Also wenn man noch weniger Geld ausgeben will, zum Beispiel den Nachfolger. Es gab ja noch einen offiziellen Nachfolger, Jedi Starfighter. Wir sprachen darüber.
Ja.
Den gibt's zum Beispiel auf der Xbox One im Game Pass. Da ist er direkt enthalten, läuft auch problemlos auf der also auf der Xbox One und Xbox Series. Habe ich jetzt auch in Vorbereitung auf den Podcast angespielt. Geht fluffig ab, ist einfach more of the same.
Ja.
Ganz, ganz wunderbar und ist halt da kostenlos. Kann man auch einfach so wegspielen. Schadet nicht, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn man ihn durchgespielt hat, man ihn am nächsten Tag auch direkt wieder vergessen hat.
Ja, ich habe auch beim Spielen überlegt, kann ich das eigentlich den Leuten da draußen empfehlen? Es ist halt wirklich so ein Oldschool-Arcade-Raumschiff-Shooter mit Star Wars-Musik. Das ist es halt einfach, ne? Ich glaube, es ist halt wirklich zu unbesonders, um da jetzt eine brennende Empfehlung auszusprechen. Und wer über aktuelle Technik verfügt, es gab ja jetzt vor einiger Zeit, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, Star Wars Squadrons hieß das, glaube ich. Das erschien im Oktober 2020. Das ist ein PlayStation-Dingsi, das sich eben genau im Grunde dieselbe Fiktion tritt wie auch Star Wars Starfighter. Ein ganz, ganz tolles Raumschiffspiel mit wahnsinniger Grafik. Also das nur mal als kleiner quasi Wink nebenbei, wer das vielleicht verpasst hat und über die Technik verfügt, das wäre eine sehr viel brennendere Empfehlung, aber ich fand so als Retro, ne, Arcade-Shooter vollkommen okay. Das flutscht so durch einfach.
Ja, also es gab ehrlich gesagt nur eine Sache, die mich wirklich genervt hat, und das war, dass du bei jedem Treffer, den du kassierst, dass das ganze Raumschiff rumpelt, als würdest du halt im Weltraum von einem LKW angefahren werden. Das Fadenkreuz verzieht um etliche Winkel, und gerade wenn du halt einen Gegner verfolgst und den halt im Laserdauerfeuer eindeckst, dann kriegst du halt einen kleinen Schuss von der Seite und auf einmal fliegst du um 30 Grad in eine komplett andere Richtung.
Das stimmt.
Also das ist völlig übertrieben.
Andererseits, wer von uns saß schon mal in einem Cockpit von einem Naboo Starfighter? Womöglich ist das eine authentische Reaktion. Wir können es nicht rekonstruieren.
Da hast du natürlich völlig recht. Ja. Also ja, es ist natürlich wahr. Es hätte auch ein bisschen weniger Gerumpel gereicht. Das, ja. Meine Güte.
Da bin ich auch richtig erschrocken. Ich weiß nur, das ist auch eine der, weiß ich nicht, vierte Mission oder so, wo du dann in so eine Arena reinfliegst, mal wieder auf so einem Lavaplaneten und musst dann. Also ich fand auch die Missionsübersicht wunderschön, dann stand da einfach 7-mal zerstöre Generator A, B, C, D und so weiter. Und dann, wenn du dann zufliegst auf einen dieser Generatorenschiffe und das schießt auf dich und du wirst getroffen, du, mein Monitor hat gewackelt, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Es war wirklich so ein Gefühl von, ich fahre über eine Kiesstraße mit einem alten Auto. Ja, war schon spektakulär. Also da bin ich bei dir, könnte man runterdrehen, aber ich fürchte, da sind wir 20 Jahre zu spät dran mit der
Irgendwas ist ja immer. Ja. Ja. Und wo du das gerade erwähnst, das ist ja auch so eine Mission, da dachte ich mir auch, was zum Geier soll das denn?
Ja, ja, ja.
Es ist, weißt du, das ist quasi eine Stealth-Mission in einem Raumschiff. Ja. Was ist denn das für ein Quatsch? Ja. Ach, aber das war halt leider die Zeit, in der halt irgendwie jedes Spiel irgendwie eine Stealth-Mission haben musste, unabhängig davon, ob es irgendeinen Sinn ergibt oder nicht. Meine schlimmsten Negativbeispiele dafür sind die beiden No One Lives Forever-Teile, die ich ja an sich super finde, aber diese vermaledeiten Stealth-Missionen da drin mich in den Wahnsinn treiben.
Das ist einfach, das verlangt Höchststrafe. Ich habe auch jetzt ja dieses leidige, mir hat's überhaupt nicht gefallen, Armored Core gespielt, das neueste hier Rubicon-Ding. Da spielst du einen Kampf-Mech 800 Kilometer hoch und hast auch da eine Schleichmission. Ich dachte, was soll das denn? Also das war auch ganz furchtbar. Ich weiß, da draußen gibt's Fans von diesem Spiel. Ich will das jetzt nicht verkräulen, aber das ist auch was, worüber ich doll gestaunt habe, dass so eine Mission Platz hat in so einem Spiel.
Ja, ist merkwürdig, wenn das halt wirklich einfach so reingedrückt werden muss, einfach weil die Leute erwarten das, ja. Mhm. Ach, wer erwartet das? Genau, nee, aber ansonsten ist das, glaube ich, im Wesentlichen alles, was man über Starfighter noch so sagen kann, oder?
Ich würde wirklich sagen, Leute, das ist jetzt, also es fühlte sich echt nicht wie eine Strafe an, das zu spielen. Ich bin da wirklich ganz gern durchgejuckelt so. 6 Euro, mein Gott, ne, jetzt zur Weihnachtszeit oder wann auch immer dieser Podcast erscheint, ist ja jedes Jahr irgendwo Weihnachten, kann man sich, finde ich, wirklich so gemütlich mal reingönnen, wenn man dann dieses Genre mag. Und ne, ich mochte auch, wie gesagt, diese Synchronsprecherin, die haben was mit mir gemacht, ich fand das alles ganz nett. Das ist jetzt kein Spiel, glaube ich, an das man sich noch erinnert, wenn man auf dem Totenbett liegt, aber ein Spiel, das den Weg dorthin ein wenig leichter macht vielleicht.
Auf jeden Fall etwas Lebenszeit raubt. Mehr kann man ja nicht verlangen.
Ja, aber auch nicht viel. Das ist ja das Beste. Nee, also ja, genau. Zwei Stündchen.
Das hat schon Spaß gemacht. Ganz ehrlich. Ja. Also ich hatte jetzt im Rahmen der Klassiker aus dem Übermorgenland schon sehr viel schlimmere Sachen auf dem Bildschirm. Oh also Gott. Das war schon schön.
Erinnert dich mal an Monkey Island, das 3D-Ding, ey. Um Gottes Willen. Dieses eklige Spiel. Oh. Das war ja schlimm. Ah, okay.
Ich glaube, das sollten wir in 5 Jahren einfach nochmal auf den Plan heben. Oh, einfach so den Traditionen rausholen.
Ne? Ich weiß es nicht.
Nee, aber tatsächlich ist es ja so, ich meine, du hast ja am Anfang gesagt, dass du ja so schöne Erinnerungen an die Nintendo-Teile hattest. Hm, ja. Vielleicht sollten wir einfach mal zum Vergleich irgendwann mal so ein Rogue Squadron rausholen. Da gibt's ja auch mehrere. Mal gucken, wie sich das macht im Vergleich.
Das Geile ist, ich habe gerade noch mal zur Seite geguckt, wo das alles hier aufgebaut ist. Ich habe ja hier sogar noch Original-Hardware. N64 und Controller aus der Kindheit ist noch hier. Ja. Könnte, ach, im Moment brauchen Fernseher noch dafür. Aber das kriegen wir hin. Hamburg wird ja wohl einen Röhrenfernseher für mich haben. Also das könnten wir auch mal überlegen.
Pass auf, wir machen es einfach. Ich habe ja alles hier. Ich habe einen Röhrenfernseher hier, ich habe einen N64 hier.
Na klar.
Dann setzen wir uns einfach zusammen und machen einfach mal eine Live-Aufnahme, ein Live-Let's Play von Rogue Squadron.
Das ist ganz geil, weil ich habe Ansteckmikrofone, professionelle. Ich bringe die einfach mit und dann können wir. Oh, da haben wir aber jetzt eine Idee. Die Reisepauschale lassen wir uns von The Pot bezahlen. Ne? Ja, die Anreise ist natürlich schwerlich, die 20 Minuten Bahnfahrt. Sehr gut. Ja, toll. Du, das halten wir mal fest. Ansonsten würde ich sagen, war's das, liebe Leute draußen. Wenn ihr noch Nachfragen, eigene Erinnerungen oder Verwechslungsgeschichten mit anderen N64-Spielen habt, ab ins Forum von The Pot damit. Wir lesen uns das durch und freuen uns. Ansonsten wünschen wir uns allen, je nachdem, in welchem Jahr ihr das anhört, eine besinnliche, schöne Weihnachtszeit für alle, die es feiern. Ansonsten einfach tolle Feiertage. Wir hören uns bald wieder.
Genau, tschüss. Auch von meiner Seite. Feiert schön, spielt schön und entspannt euch alle ein bisschen. Tschüss.